Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft Spezial Universum mit Ruth Grützbauch. Hallo Ruth.
Ja, hallo.
Die Ruth hat ein eigenes Planetarium. Immer, ich werde mich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag über diesen Satz freuen. Die Ruth hat ein eigenes Planetarium.
Ja, das sind so Dinge, die man nicht so oft sagt, oder?
Ja, eben. Und erklärt mir und damit auch euch, was es am Nachthimmel zu sehen gibt, beziehungsweise nicht mehr zu sehen gibt, weil den sichtbaren Teil des monatlichen Nachthimmels, den haben wir vor einem Jahr abgefrühstückt. Jetzt geht's um den unsichtbaren Nachthimmel und zwar um den unsichtbaren Novemberhimmel.
Genau, also es ist natürlich ein bisschen unfair. Man kann ja jedes Jahr wieder über den sichtbaren Himmel reden. Es gibt ja immer was Neues zu sehen.
Wie, ne? Es gibt immer was Neues zu sehen?
Habe ich das nicht so richtig rübergebracht letztes Jahr? Naja, okay. Die Sterne,
ja,
die sind quasi immer gleich. Also die, ja, die Sterne, die ich dieses Jahr im November am Himmel sehen kann, die habe ich auch letztes Jahr im November im Himmel gesehen. Ja. Ja, da ändert sich nicht so viel. Also die bewegen sich natürlich auch alle. Klar, alles bewegt sich im Universum. Mhm. Aber die sind einfach so weit weg, dass, obwohl sie sich sehr schnell bewegen, teilweise wir das nicht beobachten können. Ne? Also nicht live. Ja. Naja, also die Dinge, die sich dann schneller beziehungsweise näher an uns dran durch das Universum bewegen, die sind natürlich nicht immer die gleichen. Ja? Also so Sachen wie Planeten oder Sternschnuppenströme.
Wir haben aber nur 8 Planeten. Wo kommen denn die anderen dann her, die nicht gleich sind? Weil also Jupiter, naja, ist doch immer Jupiter, oder nicht?
Ja, aber der steht dann nicht immer da. Also der steht da ja nicht einfach rum und wartet darauf, dass die Erde sich wieder genau ein Jahr später an ihm vorbei bewegt, sondern der bewegt sich selber weiter. Ja, also,
ja, okay.
Ja, aber gut, aber das ist jetzt
ja
nicht
das
so.
Ist ja, das ist ja akademisch.
Also wenn das schon akademisch ist. Naja, es ist auf jeden Fall so, dass ich finde, dass die spannenderen Dinge da draußen die sind, die man nicht so einfach am Himmel sehen kann.
Ne? Mit bloßem Auge.
Genau. Mhm. Und wir schauen uns ein paar ganz arge Objekte an heute.
Arg? Was ist denn, arg. Was bezeichnet die Österreicherin denn als arg?
Ist das wieder so ein Austriazismus?
Das ist so, genau.
Ja? Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Sagt ihr nicht arg?
Ja, arg ist, wenn ich arge Schmerzen habe, dann sind die Schmerzen besonders schlimm. Aber ich glaube, org ist was anderes.
Org, ja, eigentlich, genau. Es sind orge Objekte. Naja, arg ist einfach eigentlich einfach... Ah, Mann, wie soll ich das jetzt erklären? Das sind einfach arge Objekte. Also ein Ding
krass.
Ist besonders krass, genau, krass, danke schön. Aber krass ist irgendwie so ein hässliches Wort.
Ja klar, ja? Wir sind hier ja auch nördlich der Alpen, da redet man so.
Für meine Ohren krass, nicht krass. So gut. Ja, das ist so wie Kaffee, Gottes Willen.
Du meinst Kaffee?
Kaffee Tass trinken. Kaffee, das ist ein angenehmes Getränk.
Der Unterschied zwischen Kaffee und Kaffee ist der gleiche wie zwischen Musik und Musik.
Also schreiten wir fort zur wunderbaren, unsichtbaren Musik des Universums. Es kommt tatsächlich da auch etwas vor, was man hören kann, beziehungsweise etwas, was man nicht mal hören kann. Also wir bewegen uns durch allerhand unwahrnehmbare Sphären heute, ja.
Das heißt, die heutige Sendung ist für Menschen, die auf der gefühllosen Schule waren.
unsensorisch, ja, genau. Ja, ja. Wir schauen uns, also eigentlich schauen wir uns etwas an, was jetzt gerade, sehr gut über unseren Köpfen oder sehr, sehr hoch über unseren Köpfen am Himmel steht. Ja. Mhm. Wir schauen in Richtung des Sternbilds Perseus.
Die Perseiden.
Ah, die Perseiden. Naja, also das ist dieser Sternschnuppenstrom, den man ja im August immer sehen kann. Genau, der kommt oder scheint auch aus dieser Richtung des Himmels zu kommen. Ja. Und jetzt aber natürlich nicht sichtbar, weil jetzt November und schon lange vorbei. Ja. Aber wir schauen, was es da sonst noch so in diesem Sternbild gibt, das jetzt nicht so für unsere Augen sichtbar ist. Ja? Mhm. Wir schauen da, wenn wir in Richtung Perseus schauen, ja eigentlich so ziemlich genau aus der Milchstraße raus.
Also, ach,
Okay. Auf der anderen Seite raus, in Richtung Antizentrum quasi. Mhm. Ja.
Also ich auch
das
nicht.
Ja. Zentrum der Milchstraße wäre dann, wenn wir in Richtung Perseus, dem Sternbild, schauen, dann ist das Zentrum der Milchstraße so in unserem Rücken. Ne? Mhm. Also auch unter der Erde natürlich.
Also da, wo die Sonne ist, wenn wir den Mond sehen.
So, den Vollmond, ja.
Okay.
Gerade nochmal die Kurve gekratzt.
Um auch mal den Mond wieder erwähnt zu haben.
Genau, der muss ja jedes Mal anscheinend dabei sein. Ja. Es gibt übrigens, apropos Mond, bevor ich es vergesse, also es gibt auch etwas mehr oder weniger für uns Unsichtbares, was den Mond betrifft im November. Etwas, was wir auch nicht sehen werden. Es gibt eine partielle Mondfinsternis.
Die wir nicht sehen.
Die wir nicht sehen können.
Aber ist es denn dann überhaupt eine Mondfinsternis? Wenn,
naja, man kann sie von anderen Orten auf der Erde sehen. Also.
Wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand hört es, macht es dann ein Geräusch?
Also es ist auf jeden Fall so, dass der Mond, auch wenn wir ihn nicht sehen, Licht aussendet. Also es ist irgendwie so, dass jetzt der Mond da irgendwie durch den Erdschatten durchwandert und Dings, aber eben nur partiell, also ziemlich unspektakulär in Wirklichkeit. Und man sieht es auch nur von der anderen Seite der Erde, also irgendwie so Nordamerika, Pazifik-Gegend.
Was heißt denn hier, der Mond sendet Licht aus? Also das ist ja…
Reflektiert.
Ah, okay. Ja, okay. Reflektiert.
Also es kommt dann irgendwie vom Mond das Licht, ne? Ja, obwohl es ursprünglich natürlich von der Sonne…
Ich dachte, er hätte ja sein können, dass er selbst leuchtend ist und es wäre so eine neue Erkenntnis, die es noch nicht bis zu mir geschafft hat.
Aber es geht nicht um den Mond.
Genau, es geht um Perseus beziehungsweise den Blick aus der Milchstraße heraus.
Genau, es geht um den Blick aus der Milchstraße hinaus. Und wenn wir da in diese Richtung, muss man sich vorstellen, also jetzt so vom Zentrum der Milchstraße weg, ja, so mehr oder weniger schon noch so ein bisschen der Scheibe entlang, ja, dem Rest der Sternenscheibe der Milchstraße entlang blicken, aber hinaus ins leere Universum, ne? Mhm. Und wir blicken da ein Stückchen weiter und weiter und weiter und weiter und dann stoßen wir auf ein riesiges, arges, krasses Ding, nämlich den gigantischen Perseus-Galaxienhaufen.
Okay. Wie verhält sich dieser Galaxienhaufen zum Sternbild?
Ah, naja, der ist da in der Gegend des Himmels. Also Sternbilder sind ja irgendwie so wie eine Landkarte des Himmels. Das sind es ist so wie quasi die Länder auf einer Landkarte. So sind die Sternbilder, die Gegenden am Himmel, die den Himmel quasi so in Zonen einteilen. Ja?
Ja.
Und die Sterne des Sternbildes sind Sterne in unserer Umgebung, ja, in der Milchstraße natürlich, die halt einfach nur in dieser Blickrichtung stehen, also auch nichts miteinander zu tun haben. Ja.
Okay, das heißt, es ist nicht einer der Sterne, die für uns den Perseus bilden, ist dieser Galaxienhaufen, der einfach nur sehr weit weg und hell ist.
Nee. Also es sind natürlich in diesem Galaxienhaufen natürlich auch sehr viele Sterne, ist alles voller Sterne, schon klar, ja. Aber wir sehen da jetzt nicht mehr die einzelnen Sterne, sondern ganze Galaxien, ja, die dann natürlich, weil sie so weit weg sind, recht klein sind, ja. Also wenn man da irgendwie durch ein kleines Teleskop schaut, kann man da schon die helleren Galaxien dieses Haufens sehen, aber sie würden fast wie Sterne aussehen, ja. Also sie wären sehr, sehr klein. Ja.
Was macht dieser Perseus-Galaxienhaufen? Also warum ist der für uns wichtig?
Und dieser Galaxienhaufen, es ist ein recht naher Galaxienhaufen zu uns. Also im Vergleich, ne, sind wir alles relativ. Er ist ungefähr 240 Millionen Lichtjahre von uns entfernt.
Mhm.
Also ungefähr 100 Mal so weit weg wie die Andromeda-Galaxie, über die haben wir ja letztes Mal ein bisschen gesprochen. Ne? Und es sind auch am Himmel eigentlich also recht nah aneinander dran. Ja. Also wenn ihr mittlerweile schon wisst, wie ihr die Andromeda finden könnt am Himmel. Ja? Der Perseus ist das Sternbild gleich neben der Andromeda.
Rechts oder links daneben?
Das kommt drauf an, in welche Richtung du schaust. Hast geklappt, ich falle auf den alten Trick hinein. Also jetzt im Moment gerade, wenn man in Richtung Himmel schaut, also wir schauen da jetzt gerade ziemlich Richtung Süden eigentlich, wenn wir so um 10 am Abend den Himmel anschauen, dann ist Perseus so ziemlich im Süden. Ne? Die Andromeda die Andromeda eigentlich noch mehr im Süden und Perseus ist ein bisschen links davon, also Richtung Osten quasi, ja. Also dieser Galaxienhaufen ist so, wäre am Himmel so ziemlich, eigentlich ziemlich nah an der Andromeda-Galaxie dran, ein bisschen links davon, ist aber in Wirklichkeit 100-mal so weit von entfernt als sie. Ja.
So und entsprechend viel heller in der Summe ja. Dann. Ne?
Ja. Und natürlich, ja, dieser Haufen, der ist riesig. Das ist das massereichste Ding im lokalen Universum. So nennt man quasi unsere kosmische Nachbarschaft der Galaxien, ja. Also es ist, gehört jetzt gerade nicht mehr zu unserem eigenen Haufen, ja, also zu unserer eigenen lokalen Superstruktur, sagen wir mal so.
Ist das das, was man auch als lokale Gruppe kennt?
Unsere lokale Gruppe, das sind quasi wir, die Milchstraße, die Andromeda-Galaxie und noch ein paar andere Galaxien. Und es ist aber eine ganz kleine Galaxiengruppe, ja. Und die ist quasi am Rand von einem anderen Galaxienhaufen, dem Virgo-Galaxienhaufen. Den sieht man gerade nicht am Himmel, aber ja, das ist unser nächster Galaxienhaufen. Mhm. Und der Perseus ist nochmal irgendwie 4, 5, 6 Mal so weit entfernt wie dieser Virgo-Galaxienhaufen. Ja? Also der ist nochmal ein Stückchen weiter. Ist aber doch gehört noch eigentlich zu unserem lokalen Universum, ja, zu unserem näheren Universum. Und der enthält Tausende von Galaxien. Also, muss man vorstellen, ja, Tausende.
Ich finde das immer wieder so faszinierend. Tausende von den Dingern, in denen wir irgendwo am Rand rumsitzen, ja. Tausende
von diesen Dingern, die aus hunderten Milliarden von Sternen wie der Sonne bestehen, ja. Also es ist vollkommen unfassbar, aber man kann das mit einem Teleskop natürlich am Himmel sehen. Ja, wir sehen diese Galaxien und wir sehen, dass es Tausende sind. Das ganze Ding hat 2×10^15 Sonnenmassen. Ja, das sind also die Milchstraße hat ungefähr 10^11. Ja? Also das
Das sind noch 4 Nullen hinten dran. Ja, okay.
Also ungefähr 2000 mal so viel Masse wie unsere Galaxie hat dieser Haufen, ja, dieser Galaxienhaufen. Weil klar, ne, wenn er Tausende von Galaxien enthält, dann hat er auch irgendwie ein paar tausend mal die Masse unserer eigenen Galaxie, ja. Also, das sind diese riesigen Strukturen da draußen im Universum, in denen die Galaxien leben, also in denen die meisten Galaxien leben, ja. Mhm.
Diese Masse, die das hat, ist das, wie drücke ich das denn aus? Ist das eine Masse, die auf unsere Milchstraße auch wirkt? Oder ist das einfach nur so eine Masse, die da irgendwo ist? Weil sie so weit weg ist, dass sie nicht mehr interagiert, dass die Milchstraße diese Masse praktisch nicht mehr sieht?
Ja, das ist eine super Frage. Ja, das ist, also wahrscheinlich gerade nicht mehr. Ja, also das ist irgendwie eben drum sagt man ja auch, dass der Perseus-Haufen jetzt, darum habe ich vorher gesagt, dass er quasi nicht mehr zu unserer eigenen Struktur gehört, zu unserer eigenen Superstruktur. Ja? Also alles, was mit der Milchstraße in gravitativem Kontakt steht, ja, also quasi gebunden ist aneinander durch die Gravitation, kann man sagen, gehört da noch irgendwie dazu. Der Virgo-Galaxienhaufen, also dieser andere, bisschen kleinere, nähere Galaxienhaufen zu uns, auf den bewegen wir uns also jetzt noch nicht zu, aber zu dem gehören wir schon mehr oder weniger dazu, ja. Da sind wir so richtig in den, wie so ein Vorort, ja. Wir sind quasi wie ein Dorf am
Speckgürtel.
Im Speckgürtel. Ja, wir sind der Speckgürtel. Genau, ja. Bei uns geht's noch relativ ruhig zu. Wir sind da so in einem kleinen Speckgürteldorf im Wald um die Großstadt, ja. Und der Perseushaufen ist dann so die richtige Großstadt, ja. Also Berlin, ja, zum Beispiel. Und da gehen halt auch die ärgsten Dinge ab in diesen Haufen, ja. Das ist,
sind die ärger als in unserem? Also, nee, wir sind ja nur eine Galaxie. Ach Gott, ja.
Naja, ich meine, wir haben ja letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen, ne? So, Milchstraße kommt auf uns zu. Ja, die auch. Die Andromeda kommt auf uns zu. Und, die werden miteinander kollidieren, ne?
Ich dachte, die kollidieren schon miteinander.
Oder es hat eigentlich quasi schon begonnen, ja. Genau, sie fangen gerade an, so aneinander zu streifen mit ihren äußeren riesigen Gashalos, ja. Und die Milchstraße selber verschluckt auch ab und zu mal eine kleinere Galaxie, also da passiert schon auch was.
Snack-Galaxien.
Hm. Genau. So ist es, ja. Genau. Aber in so einem Galaxienhaufen, da geht's wirklich ganz anders zu, ja. Also da ist jetzt nicht mehr Snack, gemütliches Picknick in der Wiese und so, ja.
Sondern am Wegesrand, ja.
Ja, die Galaxien in diesen Haufen, die fetzt's aneinander vorbei mit tausenden Kilometern pro Sekunde, ja, Geschwindigkeit, ja. Also die Milchstraße und die Andromeda, die nähern sich aneinander ganz langsam und gemächlich an, ja, ungefähr 100 Kilometer pro Sekunde. Also ist jetzt auch viel, ja, 100 Kilometer pro Sekunde.
Nach menschlichem Ermessen ist das alles viel. Also,
ja, sowieso, ja. Aber in diesen Haufen, da sind es ein paar tausend Kilometer pro Sekunde, ja, mit denen sich die Galaxien da irgendwie aneinander annähern. Das heißt, die sind irgendwie…
Da ist es dann heißer als bei uns.
Da ist es auch heißer als bei uns, ja. Also das ist, die Galaxien, die rempeln sich quasi an, ja. Also die begegnen sich, haben aber keine Zeit, um miteinander zu verschmelzen jetzt, so wie die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie, sondern das ist ein bisschen so wie in der Fußgängerzone am Samstagnachmittag, ja.
Ja, das ist, wenn man durch eine volle Fußgängerzone rennt, rempelt man niemanden an. Das ist ein ganz interessantes Phänomen, ja.
Ach so?
Ja, musst du mal ausprobieren. Je schneller du gehst, desto weniger Leute rempelst du an.
Ah, das ist ja interessant. Ja, es ist sehr interessant, weil es ist ja bei den Galaxien
Metapher.
Ähnlich. Ja?
Ja, es ist eine total alberne Metapher, weil Galaxien, glaube ich, prinzipiell anders funktionieren als Menschen, alleine gravitätisch. Aber ja.
Ja, aber es gibt Parallelen. Ne? Also ja, das muss ich echt mal ausprobieren. Bei mir ist es irgendwie so, wenn ich Menschenmassen sehe, dann bleibe ich eher stehen. So ein bisschen so,
Ja, das habe ich auch, einen Fluchtreflex. Vielleicht renne ich deswegen auch gerne in Menschenmassen, kann ja auch sein.
Ja, aber unsere Galaxienhaufen, also das ist echt ein gefährliches Pflaster. Und wie du vorher gesagt hast, das ist auch heißer als bei uns. Das ist auch ein ziemlich springender Punkt, ja, ein ziemlich riesiger Unterschied zwischen unserer Umgebung, unserem Speckgürteldorf, ja, und der Großstadt. Die meiste Masse in diesem Haufen befindet sich nicht in den Sternen der Galaxien.
Ja, okay, wo denn dann? Dazwischen?
Die ist dazwischen, genau. Es ist, also sichtbare Masse ist jetzt auch ein bisschen ein irreführender Begriff.
Detektierbare Masse,
genau. Ja, normale Materie.
Ja, habe ich auch ein bisschen für gebraucht, bis ich festgestellt habe, was WissenschaftlerInnen damit meinen, wenn sie sagen, etwas ist sichtbar. Also unser Detektor sieht das. Genau. Ja, aber ja, also detektierbar, ja.
Genau, detektierbare Masse, ja. Also wir schauen darauf Richtung Perseus, ja. Sehen diese zoomen rein, ja. Sehen diese Blobs, ja. Tausende davon. Diese Galaxien mit ihren hunderten Milliarden von Sternen. Aber das ist bei weitem nicht was diesen ganzen Haufen ausmacht, ja. Das, was den Haufen am meisten ausmacht eigentlich, ist womit er gefüllt ist, ja. Das ist das Zeug, das zwischen den Galaxien sich befindet.
Was ist denn das für Zeug?
Das ist ein bisschen ähnlich zu dem Zeug, über das wir das letzte Mal gesprochen haben, dass quasi diese riesigen, runden Gashalos um die Galaxien ausmacht. Mhm. Es ist heißes Gas. Nur ist es in diesen Haufen extrem viel mehr, ja, von diesem Gas. Es ist viel dichter und es ist noch viel, viel, viel heißer. Ja. Das ist Millionen Grad heißes Gas.
Ist es heiß genug, um Plasma zu werden?
Es ist, ja, das ist auf jeden Fall schon Plasma.
Geil.
Also, es
ein
ist…
Plasma-Galaxienhaufen sozusagen.
Ja,
wie
absolut,
geil ist das denn?
Ja. Und es gibt auch ein ziemlich cooles Bild, wenn du das mal anschauen willst, wenn man Perseus-Haufen, Perseus-Cluster, Perseus-Galaxienhaufen, wie auch immer, mal schnell googelt, ja, kommt man ja auch sofort auf die geilsten Bilder überhaupt. Wir haben diesen Haufen mit unseren Detektoren, ja, beobachtet, und zwar im Radio- und im Röntgenbereich. Und dieses extrem heiße Gas, man muss sich vorstellen, das Zeug ist so heiß, ja, Temperatur ist ja nichts anderes als Bewegung von den Teilchen. Das Zeug ist so heiß, ja, diese bis zu wahrscheinlich 100 Millionen Grad, ja, dass die Teilchen sich mit schon einem guten Prozentsatz der Lichtgeschwindigkeit bewegen.
Ja.
Und die interagieren natürlich miteinander und werden voneinander gebremst und beschleunigt und so weiter. Und dieser Brems- und Beschleunigungsvorgang, der verursacht Röntgenstrahlung. Und das können wir dann detektieren, ja? Und
es gibt in der Wikipedia ein Bild.
Ja.
Das
sieht schräg aus, oder?
Dieses Grüne, ja, diese Röntgenaufnahme, das irre.
Also das Grüne ist jetzt natürlich, also es wäre natürlich nicht ein Grün, ne? Falschfarben, eh klar, ja. Aber das Bild ist extrem cool. Man muss sich vorstellen, das ist zwar jetzt nicht sichtbar für unsere Augen, aber das ist echt da, ja. Das ist dieses heiße Gas.
Galaxiengroßes Plasmawolkengebilde mit Bröckchen drin, eigentlich.
Genau. Und es ist das ist viele, viele Male der Durchmesser der Milchstraße. Was wir hier sehen, ja. Also das ist groß. Und man sieht auch diese so Bögen da drin, ne? Also man sieht dann irgendwie so Bereiche, die heller sind und welche, die weniger hell sind. Also es ist irgendwie, das ist kein ruhiges, da vor sich hin sitzendes Gas, sondern da geht's ordentlich her, ja. Das ist alles in Bewegung.
Na und klar, das Teilchen, Gas leuchtet, dazu muss es ordentlich in Bewegung sein.
Genau, ja. Die Teilchen, die haben annähernd Lichtgeschwindigkeit. Und was man da auch sehen kann, ein bisschen in diesem Bild, das du dir gerade anschaust auf Wikipedia, sind diese Blasen, ja, diese Doppelblasenstruktur in der Mitte.
Mhm.
Das sind so dünklere, zwei so dünklere runde Blasen, quasi so sanduhrartige Struktur, ja. Und die kennen wir ja schon von vielen anderen Galaxien auch, ja. Das sind diese Blasen, die aus dem Zentrum der Galaxie da quasi rausgeschleudert werden, wenn da in der Mitte ein gigantisches schwarzes Loch sitzt, ja. Und das ist hier auch der Fall, ja.
Diese Plasmawolke, was macht die mit den Sternen, mit den Planeten, die da möglicherweise drin sind?
Ja, na, das ist natürlich auch wieder eine gute Frage.
Also die müssen ja dieser Hitze auch standhalten.
Es ist, also dieses Gas ist zwar extrem heiß, aber es ist auch extrem dünn, ja. Okay. Es ist dichter als jetzt diese Gashalos um die Milchstraße und die Andromeda, von denen wir gesprochen haben, die extrem, extrem, extrem dünn sind, ja. Aber es ist immer noch relativ dünn im Vergleich zu, jetzt sagen wir, den Dichten in der Milchstraße, in der Staub- und Gasscheibe der Milchstraße. Da ist es wesentlich dichter, ja. Aber das Interessante, was passiert in diesen Haufen, oder das Arge, das eigentlich Krasse, was da passiert, ist, was dieses Gas mit den Neuankömmlingen im Haufen macht, ja. Mit den Galaxien, die in diesen Haufen hineinfallen. Also man muss sich vorstellen, da sitzt dieser Galaxienhaufen mit seinen schon tausenden Galaxien, die sich alle wild durch die Gegend bewegen, ja, hat eine riesige Masse und zieht natürlich Zeug an, ja, dass diese Masse, wie eine Grube im Weltraum, ja, wie eine Grube in diesem Gummituch des Weltraums, wenn man sich das so vorstellt. Und da fällt Zeug von außen quasi langsam auf diesen Haufen zu und fällt da dann hinein.
Ja.
Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn jetzt eine schöne, große, friedliche Speckgürtel-Spiralgalaxie da irgendwie in die Großstadt zum ersten Mal hineinfällt, dann trifft sie auf dieses extrem heiße heiße, zig Millionen Grad heiße Gas.
Und dann macht die genau das, was du machst, wenn du eine große Menschenmenge siehst, die bremst.
Boom, genau. Und da passieren die ärgsten Sachen. Also dieser Galaxie wird quasi, werden ihre Innereien irgendwie nach draußen gedrückt, ja. draußen gepfeffert. Man nennt diesen Prozess Ram Pressure Stripping, also Rambock-Druck wird da angewendet. Es ist ein bisschen wie, wenn man aus einem klimatisierten Raum kommt und es draußen sehr heiß ist und man irgendwie die Tür aufmacht und nach draußen tritt und puff, es fetzt einem die heiße Luft wie eine Wand entgegen. Nur ist es halt noch ein paar Millionen Grad heißer, ja. Also das, ja. Und diesen Galaxien sieht man das natürlich auch an, ja. Die fallen in diesen Haufen hinein, ganz unbedarft. Und es wird ihnen hauptsächlich ihr Gas, ja, ihr Staub und ihr Gas hinausgerissen, hinausgedrückt.
Es gibt ein Bild davon, habe ich gerade gefunden, ja? NGC 4522 ist eine Galaxie im Sternbild Jungfrau und die macht das gerade, Ram Pressure Stripping. Verlinke ich mal in den Shownotes. Hm.
Wie heißt die nochmal?
NGC 4522.
Ist das so eine wunderschöne...
Die sieht aus wie ein Wassertropfen, also wie der, ne, als wäre ein Wassertropfen irgendwo reingefallen und oben spritzt so raus, ja.
Genau, und man sieht das als erstes quasi an den Rändern dieser Scheibe, ja. Weil die werden dann so nach oben, nach hinten gebogen, ja, von diesem Druck, der dieser Galaxie entgegenschlägt. Die Sterne selber, die bieten ja eigentlich recht wenig Angriffsfläche, ne? Also die sind vielleicht auch nicht glücklich, aber die werden von diesem Gas nicht so stark beeinflusst, nicht so stark quasi weggeschoben wie das Gas, das ja einfach eine sehr starke Angriffsfläche bietet.
Ja.
Und drum drückt sie ihnen das Gas quasi hinten raus und sie ziehen das tatsächlich auch hinter sich her, dann dieses Gas auf ihrem Weg in den Haufen hinein. Und das schaut ein bisschen aus wie eine Qualle.
Ja.
Man nennt die auch Jellyfish-Galaxien.
Okay.
Ja, das ist irgendwie... Die Sternenscheibe ist quasi noch mehr oder weniger intakt, aber die Staubscheibe wird so gebogen und hinter den Galaxien hergezogen wie die Tentakel einer Qualle.
Das ist jetzt bei NGC 4522 nicht ganz so gut zu sehen. Ah.
Ist nicht ganz so sichtbar, aber wenn man zum Beispiel Jellyfish-Galaxien sucht, dann findet man da sicher ein paar nette Beispiele.
Indeed, indeed. Ja, es gibt ein paar sehr schöne. Ja, in der Wikipedia auch gefunden, in der englischen allerdings. Kommt auch in die Shownotes.
Und was man da eigentlich sieht, ist dann in diesem Gas, also auf vielen Bildern ist das dann so ein rosarötliches Gas, ja, dass man da sieht, dass sich da so hinterherzieht. Was man da sieht, ist der ionisierte Wasserstoff. Also das ist auch wieder das Wasserstoffgas, das quasi von frischen, neu gebildeten Sternen zum Leuchten angeregt wird, weil sich durch diesen Druck, der Galaxie entgegenschlägt, ja, und der das Gas nach hinten rausdrückt, dadurch komprimiert sich dieses Gas und es bilden sich ganz viele neue Sterne, ja. Und die zieht dann die Galaxie quasi so hinter sich her. Die
Sternenschleppe sozusagen.
Ja, genau. Sternengasschleppe, die sie da hinter sich herzieht und, ja. Ich meine, schaut hübsch aus, ja. Aber für die Galaxie selber sind es dann natürlich schlechte Nachrichten. Also vor allem, weil das natürlich dann auch bedeutet, dass ihr das Gas entrissen wird. Ja, drum auch der Name Stripping. Ja? Also es wird ihr quasi, ihr Gasmantel ausgezogen, sagen wir mal so. Ja?
Was macht das aus ihr, also wenn sie den Gasmantel nicht mehr hat?
Naja, sie kann dann halt einfach keine neuen Sterne mehr bilden, weil sie hat quasi keinen Vorrat, ja. Sie wird langsam erschöpft, erstickt. Und sie altert dann einfach langsam vor sich hin, ja. Also wenn sie keine neuen, jungen Sterne mehr bilden kann, dann.
Rentnergalaxie, total nutzlos, ja, ne? Sitzt rum, zeigt Falschparker an.
So. Genau. Wird langsam immer orangener, immer rötlicher. Also sie wird dann von ihrer Farbe her, ihre Sterne werden einfach langsam älter und ältere Sterne sind ein bisschen so rötlicher. Und dann, ja, Sie verliert auch ihre Spiralstruktur, ja, also wenn so eine Spiralgalaxie dann hineinfällt, weil diese Spiralstruktur, die kommt ja auch durch das Gas zustande, ja. Das ist quasi, die Spiralarme sind verdichtetes Gas, ja, in dem gerade neue Sterne entstehen. Und dann bewegen sich, das ist auch ganz schräg, ich meine, es geht heute viel um Zusatzarbeit, Homework, Sachen googeln, Bilder anschauen. Mhm. Gibt super Animationen, wie sich Galaxien wirklich drehen, ja. Und zwar nämlich nicht so, dass die Spiralarme da sich mit rundherum drehen, mit der Drehung der Scheibe, sondern die bleiben quasi stehen. Diese Spiralarme, das sind stehende Wellen, ja.
Okay.
Das ist ganz absurd.
Also ich glaube auch zum
ersten Mal. Die Verdichtung steht im Raum und die Sterne bewegen sich da quasi hinein und wieder hinaus, ja, aus diesen Spiralarmen.
Mhm.
Und wenn da jetzt das Gas dann rausgedrückt ist, dann sind quasi auch diese Verdichtungen des Gases dann natürlich, werden da auch rausgedrückt und sind dann halt auch nicht mehr da. Und dann wird aus dieser Galaxie einfach nur mehr eine quasi uniforme Scheibengalaxie. Also die hat dann keine Strukturen in der Scheibe mehr. Man nennt das dann eine S0-Galaxie. Ja, also die ist dann noch scheibenförmig, aber eben null Spiralarme, ja. Und genau, und die gibt's auch hauptsächlich nur in diesen riesigen Galaxienhaufen, diese S0-Galaxien, weil eben der Haufen das mit ihnen macht, ja.
Dichtewellen, ah ja, so nennt man das.
Es ist ein ganz ein schräges Phänomen.
Dichtewellentheorie ist ja wirklich faszinierend.
Dichtewellen an sich sind ja nichts Komisches, die kennen wir sehr gut. Mhm. Das sind ja quasi Schallwellen, ja, sind Dichtewellen.
Ja.
Also an sich ist das Konzept der Dichtewelle ist irgendwie, da wird etwas angestoßen und verdichtet und dann schiebt sich's wieder auseinander, dann wieder zusammen und so oszilliert quasi das Material, wird dichter, weniger dicht, ja, und genauso entstehen ja auch Schallwellen.
Aber
es ist eben eine stehende Welle, das ist das Schräge, ja.
Weiß man, warum das passiert? Also das ist ja eigentlich schon, es ist zumindest kontraintuitiv, da ist eine stehende Welle und da flitzt ein Stern rein und es flitzt wieder einer raus und dann flitzt er wieder rein und wieder raus und darum sieht's dann irgendwann so aus, als würde sich da was bewegen.
Ja, also es ist,
warum genau, passiert das, wie das passiert?
Bewegen sich die Sterne natürlich schon und es bewegen sich manchmal auch diese Spiralarme ganz leicht, ja? Also diese dichte Welle, diese stehende Welle hat manchmal meistens eigentlich ihre eigene Geschwindigkeit, mit der sie quasi ganz langsam rotiert, aber die Sterne rotieren viel schneller als diese Welle. Das ist super kompliziert, diese Dichtewellentheorie. Es ist noch nicht ganz klar, wie das zustande kommt und wie das funktioniert. Es ist aber auf jeden Fall so, dass es oft durch eine externe Störung quasi verursacht wird, ja, diese Spiralstruktur, diese stehende Welle. Also wenn da irgendwie quasi an einer Galaxie jetzt außen eine andere Galaxie zum Beispiel nah vorbeifliegt, dann kann es auch dazu kommen, dass sich solche Spiralstrukturen entwickeln. Ja.
Externe Störung würde dann aber doch auch gleichzeitig heißen, dass die Spiralgalaxie nicht der Normalzustand im Universum ist, sondern ja, eben gestörter Zustand.
Naja, es gibt viele verschiedene Arten von Spiralgalaxien. Und es ist ja auch so, also was passiert, wenn eine Galaxie quasi von außen nah an einer anderen vorbeifliegt, ist oft so eine sehr symmetrische, zweiarmige Spiralstruktur, okay? Also das ist quasi nicht die unter Anführungszeichen normale Spiralform, ja, die Milchstraße hat ja viele Spiralarme, ja, nicht nur zwei. Aber es gibt wunderschöne Galaxien, die wir da draußen sehen, die echt tatsächlich so zwei symmetrische, schöne Spiralarme haben. Und das sind meistens die durch so eine Störung entstehen, okay? Aber was natürlich auch noch dazu sagen muss, ist, dass das Konzept der Störung unter Anführungszeichen kein seltenes Phänomen ist, ja. Also Galaxien.
Stimmt, es kollidiert ständig irgendwas ständig, mit irgendwem, ja. Ja. Stimmt.
Und die entstehen ja auch so. Galaxien entstehen durch Kollisionen, ja. Also die bilden sich nicht quasi eine große Galaxie fertig, tada, ja, sondern die Milchstraße zum Beispiel, ja, die war nicht einfach von Anfang an so und hat sich dann friedlich durch die Gegend gedreht, sondern die hat sich aus wahrscheinlich Hunderten von kleineren Galaxien gebildet, ja, die zusammengestoßen sind, miteinander verschmolzen sind, über die Zeit hinweg, über die Milliarden von Jahren hinweg, ja, sind Galaxien so entstanden durch Störungen, ja, also durch Einfluss von außen. Also es ist was ganz was Normales.
Okay.
Also es ist irgendwie echt für diese Neuankömmlinge kein einfaches Pflaster, ja, diese Galaxienhaufen, diese Galaxiengroßstädte, wenn sie da hineinkommen, passiert ihnen allerhand. Ja, drum gibt's auch in Haufen eher weniger Spiralgalaxien. Ja.
Mhm.
Und die, die es gibt, die sind meistens am Rand und gerade dabei, quasi zum ersten Mal
am Rand eines ja. Am Rand eines solchen Haufens.
Genau.
Okay.
Genau. Oder überhaupt, also so wie wir noch recht weit davon entfernt. Ja. Also das ist irgendwie die Spiralgalaxien leben in den kleinen Dörfern des Universums und nicht in den Großstädten.
Wird das der Milchstraße irgendwann auch passieren?
Dass sie in so einen Galaxienhaufen hineinfällt?
Ja.
Möglicherweise eben in den Virgo-Galaxienhaufen, okay. In diesen nächsten Galaxienhaufen zu uns, ja.
Wohin bewegt der sich denn dann? Oder anders gefragt, durch die Expansion ist ja irgendwann alles so weit voneinander weg, dass es einander nicht mehr sehen kann, im Wechselwirkungssinne jetzt. Hört das irgendwann mal auf oder stürzen die trotzdem weiter ineinander, trotz Expansion?
Nein, es ist, also, es ist so, dass sie quasi gleichzeitig aufeinander stürzen, aber sich dann auch auf größeren Skalen voneinander entfernen, also innerhalb eines Galaxienhaufens stürzen die Galaxien quasi aufeinander zu und wenn sie sich am Rand dieser Galaxienhaufen befinden, dann werden sie wahrscheinlich auch noch da Teil von dieser größeren Struktur werden.
Ja.
Aber wenn man schon dann doch weit genug entfernt ist von so einer großen Struktur, dann wird die Expansion des Raums quasi die Überhand gewinnen, ja, also es ist stärker als die Gravitation. Es ist ja so, dass die Expansion des Universums einfach quasi durch den Raum selber zustande kommt anscheinend, ja. Also der Raum expandiert, der Raum erzeugt mehr Raum. Und drum auch ist die Expansion quasi dann stärker als die Gravitation, wenn genug Raum vorhanden ist, ja? Oder dazwischen ist, ja? Wenn es jetzt zwischen uns und dem Perseus-Galaxienhaufen den Raum da, wenn man sich den anschaut, dann ist da genug Raum da, als dass da immer mehr Raum entsteht und wir so drum uns voneinander wegbewegen, ja?
Entsteht der Raum eigentlich im gesamten Universum oder entsteht er am Rand des Universums? Oder ist das eine vollkommen sinnlose Frage?
Nein, das ist überhaupt keine sinnlose Frage. Super Frage. Raum entsteht überall dort, wo genug Raum da ist. Ja? Also man könnte sich so vorstellen, dass sowieso überall neuer Raum entsteht. Ja? Also auch jetzt da vor meinem Gesicht entsteht auch neuer Raum. Ja. Aber weil diese neue Raumentstehung doch so langsam vor sich geht, kann die Schwerkraft auf kleineren Skalen das ganz, ganz leicht überwinden. Ja?
Das heißt, dass der Tisch, vor dem ich sitze, rückt deswegen nicht von mir weg, weil unser beider Masse, also meine und die des Tisches, größer ist als die Kraft der Raumentstehung dazwischen sozusagen.
Ja, genau, so ist es.
Okay, also
es hört sich irgendwie ein bisschen
erweitert sich hinter. Naja, das heißt aber doch letztlich, dass sich hinter dem Tisch der Raum erweitert und zwar genau da, wo der Tisch und ich, also unsere gemeinsame Masse, nicht mehr hinreichend auf das nächstgelegene massereiche Objekt wirkt.
Ja, genau. Also okay. Wenn man das jetzt quasi umlegt auf größere Dinge, dann ist es ja, so, dass quasi die Milchstraße und die Andromeda zum Beispiel, die sind ganz bestimmt durch die Gravitation aneinander gebunden. Mhm. Die bewegen sich aufeinander zu, während aber quasi der Rest außen drumherum sich weiter von ihnen entfernt, ja?
Ja.
So hast du das gemeint, genau. Genau. So ist es. Und es ist bei anderen näheren Strukturen im Universum noch nicht ganz klar, ne, wie sich das entwickeln wird. Also es ist irgendwie halt, es ist ja oft so, dass man sagt, ist diese Struktur jetzt gravitativ gebunden oder nicht? Ne? Mhm. Das hängt sehr davon ab, wie viel Masse tatsächlich da ist. Und da ja der Großteil der Masse im Universum nicht detektierbar ist, unsichtbar ist, ja, die dunkle Materie, ist es dann ein bisschen schwierig, das genau abzuschätzen und genaue Aussagen darüber zu treffen, wie sich das entwickeln wird, ja. Es ist leider so. Der Großteil des Universums ist uns unbekannt.
Es ist ein Jammer.
Was auch noch, genau, ein Ding, das noch mit diesem Perseushaufen zu tun hat, dass ich irgendwie, bin jetzt zufällig drauf gestoßen vorhin, dass anscheinend 2003 in diesem Galaxienhaufen der bis dahin tiefste Ton im Universum gemessen wurde.
Ton? Gibt's da Luft? Ton.
Luft. Also ist ein bisschen ich würde es vielleicht nicht ganz Clickbait nennen, aber es ist auf jeden Fall eine Schlagzeile, die Aufmerksamkeit erregen soll. Es ist aber tatsächlich so, dass dieses Gas, dieses extrem heiße Gas, durch diese ganzen Turbulenzen und Sachen, die da los sind, quasi vibriert, okay?
Ja. So, und wo was vibriert, ist eine Frequenz und die kann man hörbar machen. Ja.
Genau. Und es sind Schallwellen, ja. Es ist natürlich da keine Luft und so, aber wenn ein Material verdichtet wird und wieder weniger dicht wird, wieder verdichtet wird und so weiter, wenn es da eine dichte Oszillation gibt, dann ist das eine Schallwelle. Ja. Und dieses Gas, ist man draufgekommen, oszilliert alle 9 Millionen Jahre.
Okay? Das ist eine lange Welle, ja.
Ein sehr, sehr tiefer Ton. Nur zum Vergleich, ne? Der Kammerton A 440 Hertz, ja, also oszilliert 440 Mal pro Sekunde. Mhm. Diese Schallwelle im Perseus-Galaxienhaufen, in diesem Gas, ja, alle 9 Millionen Jahre. Das würde aber einem Ton entsprechen, der ungefähr 57 Oktaven unterhalb dem Kammerton liegt. Ja? Ja. Tief.
Das ist tief, ja.
Und man hat seitdem dann schon in anderen Galaxienhaufen noch tiefere Töne entdeckt, okay?
Okay, ich dachte, das wäre jetzt der tiefste Ton im Universum. Nein,
es war bis dahin der tiefste Ton im Universum. Es ist auf jeden Fall, ich meine, bei den Tonhöhen ist es ja dann schon egal, ne?
Stimmt.
57 Oktaven.
Ich höre da ein Brummen.
Ja. Also es passieren dort nicht nur Dinge, die wir nicht sehen können, sondern auch Dinge, die wir nicht hören können. Ne?
Und über das, was wir außerdem noch nicht sehen können, reden wir dann nächsten Monat wieder im Dezember. Himmelruth Grützbauch, vielen Dank.
Ja, bitte gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.